Ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2026. Was für ein Satz. Und er steht genauso in der Bibel. Siehe, ich mache alles neu. Und er ist so herrlich allgemein, oder? Weil der so allgemein gehalten ist, kann man ja dann auch ganz viel reininterpretieren. Da kann man ganz viel reinlegen, so wie es einem passt. Zum Beispiel all die Sehnsüchte, die du hast und die wir haben, die können wir reinlegen in diesen Satz, der so allgemein gehalten ist. Und dann ist da auch noch der allmächtige Gott, der auch alles erfüllen kann, der wirklich alles neu machen kann, der alles kann. Und dann kann man das als Verheißung nehmen und dann kann man sagen, Gott erfüllt alle meine Sehnsüchte im Jahr 2026. Halleluja! Oder? Könnte man machen. Aber, weißt du was, das ist nicht so der Kontext von dem Vers. Ja, leider, muss dich enttäuschen. Gott sieht wirklich deine Sehnsüchte. Das stimmt wirklich. Und er kennt sie und er will dir in ihnen ganz nahe sein. Ob er sie erfüllt oder nicht in 2026, er ist dir da ganz nahe. Aber diese Sehnsüchte, die spricht dieser Vers nicht an. Der Satz braucht Kontext, so wie jeder biblische Vers Kontext braucht, wenn wir ihn nicht missverstehen wollen. Und deshalb schauen wir uns mal den Kontext an. Den Vers finden wir nämlich in der Offenbarung. Das ist das letzte Buch der Bibel. Der Jünger Jesu Johannes hat dieses Buch geschrieben. Er hat eine Vision bekommen von Gott über die Zukunft dieser Welt. Und da schreibt er, dass diese Welt nicht dafür da ist, dass sie ewig besteht, sondern dass diese Welt mal ein Ende haben wird. Und wir Menschen auch. Manche erleben dieses Ende, die meisten sterben vorher und werden dann am Ende dieser Welt wieder lebendig. Die Seele wird wieder lebendig, so schreibt es die Offenbarung. Und kurz vor diesem Vers, den wir gerade hier an der Wand stehen haben, und kurz danach, da redet Johannes über das Gericht dieser Welt. Darüber, dass alle, die auf dieser Welt nichts mit Gott und mit Jesus am Hut haben wollten, dann auch in Ewigkeit nichts mit ihm am Hut haben. Dass sie an einen Ort kommen, der fern von Gott ist. Die Bildsprache, die hier für diesen Ort benutzt wird, ist Feuersee oder zweiter Tod. So steht das direkt davor und danach in der Offenbarung. Aber egal, wie man diesen Ort nennt, eins ist klar, es ist der Ort, an dem Gott der Liebe, der Wahrheit, der Gnade, der Güte, der Vollkommenheit, der Hoffnung, des Trostes, der Heiligkeit und so weiter, da ist er nicht mehr, dieser Gott. Der ist an diesem Ort nicht. Und das heißt, der Ort ist lieblos, wahrheitslos, gnadenlos, ohne Güte, unvollkommen, hoffnungslos, trostlos, heiligkeitslos und so weiter, weil er einfach gottlos ist. Und die Lust auf Gott haben, die in diesem Leben schon seine Nähe gesucht haben und die bei ihm sein wollen, schon jetzt auf dieser Erde, die werden auch dort nahe bei Gott sein, aus seiner Gnade. Wir haben es gerade im Abendmahl auch gefeiert. Und hier knüpft unser Text an, in dem auch diese Jahreslosung steht. Und ich lese mal 5 Verse davon vor. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Direktes Reden von Gott. Wahr und zuverlässig. Seht, ich mache alles neu. Das ist der Kontext. Und ich will auf drei Punkte näher eingehen, drei Impulse aus diesem Text uns heute Morgen weitergeben. Der erste ist: Neu ist notwendig. Der zweite ist: Neu ist Jesus-zentriert. Und das dritte ist: Neu beginnt schon heute und auch an jedem Tag des Jahres 2026. Also fangen wir beim ersten an. Neu ist notwendig. Stell dir mal vor, du schreibst eine Klausur oder irgendwie eine Hausarbeit im Studium oder du machst ein Werkstück für deinen Meister oder du erledigst eine Arbeit für einen Kunden oder sonst irgendwas für deine Firma oder irgendetwas für deine Frau oder deinen Mann. Du machst irgendwas und das gibst du ab und dann sagt die Person, du, das müssen wir neu machen. Das müssen wir alles neu machen. Dann ist es gleichzeitig auch eine Bewertung, oder? Es ist eine Bewertung, wenn man alles neu machen muss. Eine Bewertung dessen, dass da etwas nicht nur ausbaufähig ist, nicht nur leicht verbesserungswürdig ist, dass man das nicht nur so ein bisschen reparieren kann, sondern alles neu machen heißt, es ist wirklich nicht gut. Es genügt nicht. Es braucht einen Neustart. Und wenn man diesen Text liest, dann stellt sich automatisch die Frage, ist es um unsere Welt so schlecht bestellt? Und um uns auch? Dass man uns gar nicht mehr reparieren kann? Dass man uns neu machen muss. Und das widerstrebt uns ja, im aufgeklärten 21. Jahrhundert, in dem wir leben, wo wir einen gewissen Stolz haben, wie weit wir es geschafft haben, technisch und wie fortschrittlich wir sind. Und dann steht da dieses Urteil auch über uns, dass man alles neu machen muss. Als ob, oder? So schlimm ist es doch nicht, als ob. Als ob wir Menschen es selbst nicht besser könnten. Als ob wir unsere Probleme nicht selbst in den Griff kriegen würden, oder? Als ob wir im Jahr 2026 nicht besser miteinander umgehen könnten als vor knapp 2000 Jahren, als dieser Text geschrieben wurde. Als ob wir nach tausenden Jahren menschlicher Entwicklung immer noch keinen guten Weg gefunden hätten, miteinander und mit unserer Umwelt gut umzugehen, oder? Als ob wir für unsere Kinder und Enkel nicht auf Wohlstand und Luxus verzichten würden, damit die Erde noch länger besteht und wir länger was von den Ressourcen haben. Als ob, oder? Als ob wir immer noch Kriege führen würden. Als ob es immer noch Terrorstaaten geben würde. Als ob militärische Macht immer noch notwendig wäre. Als ob weltweites Aufrüsten gerade irgendwie Thema wäre. Wir haben doch gelernt aus den tausenden Kriegen, die wir geführt haben als Menschheit, oder? Wie viel Gutes in Anführungszeichen daraus entstanden ist, nämlich gar nichts. Wir sind doch lernfähig als Menschen, oder? Als ob. Als ob die Anzahl von gierigen Menschen nicht kleiner geworden wäre, die sich auf Kosten von anderen oder dritte Weltländer bereichern würden. Als ob wir unser Ego nicht im Zaum halten würden. Als ob wir Wahrheit nicht über Lüge stellen könnten, selbst dann, wenn es uns Nachteile verschafft. Als ob, oder? Als ob wir immer noch Einsamkeit hätten und soziale Ungerechtigkeit. Wir haben uns doch weiterentwickelt, das haben wir doch alles nicht mehr. Als ob wir nicht friedlich mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammenleben könnten. Als ob Rechtsradikalismus heute noch ein Thema wäre. Wir haben uns doch weiterentwickelt. Als ob Nächstenliebe nicht um sich gegriffen hätte. Als ob es heute noch Scheidungen gibt, Verletzungen, Beziehungsunfähigkeiten. Als ob wir Kinder im Mutterleib umbringen würden. Als ob. Wir sind doch besser geworden, oder? Als ob wir heute noch Ängste haben müssten. Als ob es doch psychische Probleme gibt, weil man als Kind vernachlässigt wurde oder verletzt oder gemobbt oder überfordert oder ausgestoßen oder missbraucht wurde. Als ob. Als ob es heute nicht jeder schaffen würde, sich selbst anzunehmen und als schön und wertvoll und geliebt empfinden würde, wenn er in oder sie in den Spiegel guckt. Als ob wir es nicht gelernt hätten, differenziert und sachlich auf sozialen Medien zu kommentieren. Als ob, als ob, als ob. Könnte für ewig so weitermachen, oder? Das gibt es immer noch. Ach so, das gibt es ja immer noch. Und manchmal ist sogar mehr, manches ist sogar mehr und manches ist sogar problematischer geworden in den letzten Jahren. Aber wir könnten es doch, oder? Wir könnten es doch, wenn wir nur unsere Wertmaßstäbe hoch genug setzen würden, dann könnten wir es doch, oder? Wenn wir wollten, wenn wir sagen, wir stellen unser Leben völlig dem Guten zur Verfügung, dann könnten wir es doch, oder? Kennt ihr Mutter Teresa? Martin Luther King? Kennt ihr Päpste, Priester, Pfarrer, Pastoren, Gemeindeleitungen, christliche und auch evangelikale Eventspeaker, Mönche, moralisch sehr hochstehende Menschen, kennt ihr die? Die schaffen es doch, oder nicht? Wir wissen natürlich, dass sie das auch nicht schaffen, dass auch die ihre Schattenseiten haben, dass es genug Berichte gibt über diese Menschen, wo sie moralisch total verwerflich gehandelt haben. Die Sünden der Welt, aber genauso die Sünden der Kirchen und der Christen und der Gemeinden, Die Sünden in deinem und meinem Leben sind ein schrecklicher Fingerzeig darauf, dass wir nicht reparaturbedürftig sind, sondern erneuerungsbedürftig. Und ich rede jetzt mal zu uns Christen. Ich behaupte, dass wir das alle kennen. Ja, Paulus sagt es ja in Römer 6, da redet er über seine Schwachheit, die er nicht näher erläutert. Aber er sagt, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, tue ich. Wer wird mich erlösen von diesem schlimmen Zustand? Und er ist einer, der wirklich als Pharisäer nur so gut gelebt hat, wie es nur irgendwie ging. Wenn du ehrlich bist und es wirklich von Herzen versucht hast, diesen Anspruch Gottes zu leben, allein schon diesen Anspruch, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben wie dich selbst, ist ein einfaches Ding, ne? Ist nicht kompliziert, kann jeder machen eigentlich, kann jeder verstehen, brauchst du nicht Philosophie studiert haben oder so, ist ein ganz einfacher Auftrag. Aber allein schon an dem scheitern wir. Und wir erkennen, wir brauchen Erneuerung statt Reparatur. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen älter und hast schon ein bisschen öfter mal versucht, wirklich so zu leben, wie Jesus will. Vielleicht schon Jahrzehnte. Vor 20 Jahren hätte ich gedacht, ich bin heiligungsmäßig an einer ganz anderen Stelle, als dass ich jetzt bin. Wie merken wir, wir brauchen Erneuerung statt Reparatur. Und Jesus sagt, ich mache alles neu. Und wie macht er das? Das Hauptmerkmal in dieser neuen Welt, von der wir in Offenbarung reden, ist die, Gott wohnt bei uns Menschen. Neu ist beziehungsorientiert, beziehungszentriert und Jesus-zentriert. Neu ist Jesus-zentriert, weil die Beziehung, die auf diese ankommt, ist die zu Jesus und zu Gott. Die Liebe, die Gnade, die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die Treue, die Güte Gottes, sie wohnt dann mitten unter uns. So lesen wir das. Das ist der entscheidende Unterschied zu der heutigen Welt. Oder einer der entscheidenden Unterschiede, dass er unter uns wohnt. Gott ist da, Jesus ist da, so wie im Paradies, ja, damals im 1. Mose 1 bis 2, da wo alles noch gut war, wie im Paradies. Jesus war da und Jesus wird dann auch wieder da sein. Aber es gibt schon einen Unterschied zu dem Paradies. Wir brauchen keinen Baum der Erkenntnis mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Wir wissen aus eigenem Erleben, wie es ist, ohne Gott zu leben. Wir haben es dann unser Leben lang erfahren. Und im Himmel werden wir das noch ein Stückchen mehr erfahren, wenn wir diesem absolut heiligen Gott begegnen. Da wird uns noch mehr bewusst, wie verloren wir waren. Und deshalb ist das Erste, was dieser Gott in Jesus tun wird, auch etwas sehr Beziehungsorientiertes. Weil das Zentrum, der größte Unterschied, beziehungsorientiert ist, nämlich in dieser Jesus-Beziehung, ist das Erste, was Jesus dort tun wird, auch was Beziehungsorientiertes. Er wird unsere Tränen abwischen. Er gibt uns dann nicht Gebote und Gesetze und sagt, okay, jetzt probiert es nochmal, wir fangen nochmal von vorne an. Nein, sondern er wischt deine Tränen ab. Weißt du das? Das ist das Erste, was er macht. Im Angesicht des vollkommenen Gottes werden wir uns bewusst, wie sündig wir wirklich waren, wie verletzt wir wirklich wurden und wie wir andere verletzt haben. Was die Gottesferne und damit die Abwesenheit des vollkommenen Guten wirklich angerichtet hat, das wird uns bewusst in dem Moment, wo wir Jesus sehen. Der Schmerz und die Scham wird umso gewaltiger, wenn wir die Herrlichkeit Jesu sehen und sehen, wozu wir eigentlich geschaffen wurden. Und deshalb muss er erstmal deine und meine Tränen abwischen. Und dann stellt er uns wieder her. Krankheit und Schmerz und Angst und Tod wird nicht mehr sein, steht da. Er liebt es alles weg und wir werden sehen, was der Tod Jesu am Kreuz in seiner ganzen Tiefe bewirkt hat. Und keiner wird mehr zurück wollen oder wird in irgendeine verbotene Frucht beißen wollen, weil wir wissen schon, was es bedeutet, ohne Gott zu leben. Und wie idiotisch das ist. Wir sind auf Gott hin geschaffen, nicht auf uns selbst hin. Da erfahren wir wahre Erfüllung, wahren Frieden, wahres Leben. Und diese Beziehung zu Gott ist das Zentrum, der vollkommene Faktor des Neuen, was wir dort erleben werden. Ich mache alles neu. Das ist die Verheißung. Aber erst in der Ewigkeit, erst nach dem Tod, neu beginnt schon heute. Wir brauchen Erneuerung statt Reparatur und wir brauchen die Gegenwart Jesu, aber wir brauchen es nicht erst in der Ewigkeit, sondern wir brauchen es auch heute in 2026. Und weißt du was? Die gute Nachricht ist, diese Tatsache, dass in der Gegenwart Gottes Dinge wieder heil werden und wieder gesund werden und dass er unsere Tränen abwischt und dass er uns versteht, das gilt schon jetzt. Das gilt nicht erst in Ewigkeit. Das neue Leben beginnt schon jetzt. Natürlich noch nicht in vollkommener Ausprägung, aber schon jetzt. Und wie in der Ewigkeit das Zentrum der Veränderung die Beziehung zu Jesus ist, wie wir gerade gelesen haben, so ist es auch heute. Auch heute ist die Veränderung in deinem Leben, das Zentrale der Veränderung in deinem Leben, die Person Jesus Christus. Schon in den Prophetien auf Jesus hin, da lesen wir das in Jesaja 43 zum Beispiel. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt weckt es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße. Denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben zu tränken. Mein Volk, meine Auserwählten. Jesus ist dieses Neue, was da beschrieben wird, Wirklichkeit geworden. Er benutzt das Bild mit Wasser selbst auch mal, wenn er in Johannes 4 einer Frau begegnet, in einem Brunnen. Und diese Frau war schwer vom Schicksal getroffen und sagt, ja, und dann sagt Jesus, dass er das lebendige Wasser ist. Er ist das lebendige Wasser. Er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Die Frau dort am Jakobsbrunnen, zu der Jesus das sagt, die erfährt schon da diese unbändige, diese heilsame Liebe von Jesus so sehr, dass sie ihr Leben ändert und danach, so wird es beschrieben, weggeht und das allen Leuten erzählt, was Jesus da gemacht hat mit ihr. Und da muss sie nicht erst auf den Himmel warten. Und 3 Kapitel später sagt Jesus es ganz allgemein, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus nimmt da Bezug auf die Jesaja-Stelle, auf diese Ströme und sagt, wer an mich glaubt, der wird diese Ströme erleben. Von dem werden diese Ströme fließen, weil er meinen Geist bekommen wird, den Heiligen Geist, den wir, die wir an ihn glauben, empfangen werden. Mit dem Heiligen Geist macht Jesus in uns schon so einiges neu. Das ist die Erneuerungskraft, die wir brauchen, um charakterlich und auch befähigungsmäßig wirklich neu zu werden und voll durchzustatten. Und schon jetzt beginnt diese Erneuerung. Paulus formuliert das mal so, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist das, was wir in der Gegenwart Jesu erleben können. Das ist das, wie wir neu gemacht werden. Das ist die Verheißung. Und natürlich ist es nicht einfach. Und ich höre auch schon die Einwände von denen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Wir sind doch nicht vollkommen, ist so ein Einwand. Ja. Wir haben ja schon angefangen mit Jesus, aber trotzdem sind wir ja noch nicht so ganz neu. Wir erleben das stückweise, aber wir erleben es ja nicht ganz. Und manche haben für diesen Einwand sogar einen sehr theologisch, sehr kompliziert klingenden Begriff, ja, eschatologischer Vorbehalt. Und das bedeutet, wir schaffen es eh noch nicht vollkommen. Die Erneuerung ist zwar schon jetzt irgendwie da, aber auch noch nicht, sondern erst in der Ewigkeit. Ja, dieser Vers, dass Gott alles neu macht, ist ja auch ein Vers für die Ewigkeit. Und es ist jetzt noch nicht alles neu. Die Welt ist immer noch böse. Wir haben es immer noch schwer. Wir haben immer noch Versuchungen. Wir haben immer noch Menschen, die uns vielleicht übel mitspielen. Wir sind immer noch nur stückweise verändert. Auch in der Gemeinde. Wir schaffen es eh nicht. Und du könntest sagen, Timo, hast du das nicht selber im ersten Drittel deiner Predigt zitiert, diese Bibelstelle von Paulus, wo er sagt, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, tue ich. Wer wird mich erlösen? Aber dann geht es ja noch weiter. Dank sei Jesus Christus, unserem Herrn. Da gibt es ja noch eine Fortsetzung. Und so leben wir in diesem Spannungsfeld zwischen dem, schon jetzt ist es da. Jesus ist mit seiner Kraft in uns und dem aber noch nicht vollkommen. Dieses Spannungsfeld ist da und das stimmt theologisch auch. Aber was bedeutet das denn praktisch? Dass wir halt so sind, dass wir halt irgendwie durchkommen und irgendwie doch wieder alleine für uns sind, dass wir uns so lassen. Ich habe das manchmal sehr umkämpfte schon jetzt in meiner Nähe von Jesus und das noch nicht Das habe ich aber auch, das ist manchmal bequemer, ja, wenn ich so lebe, wie es gerade für mich irgendwie bequem erscheint. Was mache ich jetzt damit? Und ich verstehe es wirklich sehr gut, dass man es manchmal nicht schafft. Dass der Alltag stressig ist, dass dieses noch nicht, das man hat, wirklich so stark auf einen einwirkt und wir auch innerlich noch so manchmal nicht so verändert sind, dass wir das schon jetzt gar nicht wollen. Ja, ich verstehe das, dass wir schwache Menschen sind, dass wir in Sünde leben, dass wir unsicher sind, dass eigene Prioritäten so gesetzt sind, dass man es nicht schafft, mit Gott zu leben, weil das manchmal einfach bequemer ist und das Leben so voll ist. Und ich verstehe das, dass das so ist. Aber ich verstehe nicht, dass man sich nicht danach sehnt, nach dem noch nicht. Dass man dann sich zufrieden gibt mit dem noch nicht. Dass man sich nicht nach dem schon jetzt sehnt, so rum genau. Dass man sich nicht nach dem schon jetzt sehnt, das verstehe ich nicht. Sondern dass man sich mit dem noch nicht zufrieden gibt. Ich habe im Alltag die Wahl zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Und es heißt doch nicht, dass ich eine gute Ausrede habe, eben noch nicht zu leben, oder? Es heißt doch, dass ich alles dafür gebe, das schon jetzt zu ergreifen, oder? Und unser Christsein ist oft so schwach, weil wir das als Ausrede benutzen, dass wir sagen, ja, wir sind da ja noch nicht. Wir sind ja noch nicht vollkommen. Wir können es ja eh nicht vollkommen schaffen, also versuchen wir es erst gar nicht oder mit einem Minimum an Aufwand oder versuchen irgendwie so durchs Leben zu kommen und dann haben wir die Verheißung, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir an Jesus glauben und dadurch wird unser Christsein so schwach, weil wir aufgehört haben, nach diesem Neuen zu streben. Nach diesem Neuen, das Jesus uns schenkt. Wo er sagt, das könnt ihr aber schon jetzt haben. Der Heilige Geist ist schon jetzt da, deswegen lebt in ihm. Ich bin in meiner Gegenwart bei euch, deswegen sucht sie. Sucht sie, auch wenn wir ihr noch nicht in dieser vollkommenen Gegenwart mit mir lebt, wie ihr es im Himmel erleben werdet. Aber ich bin doch schon da, sucht mich doch. Lest die Bibel. Fragt euch, was los ist, wenn euer Leben nicht funktioniert. Welchen Bezug ich dabei, oder welche Rolle ich dabei spiele. Sucht mich in euren Problemen, sucht mich in euren Sorgen, sucht mich in euren Nöten, sucht mich in eurer Freizeit. Findet die Freude doch in mir. Im Himmel werdet ihr eh sehen, dass das das Beste ist, was überhaupt geht. Und sucht die Freude nicht in Dingen, die schnell vergehen. Das ist doch schon alles jetzt da. Und ich bin so traurig über uns und in den Momenten, wo ich das auch manchmal vergesse, traurig über mich selber. Dass wir so sehr damit beschäftigt sind, dass wir in diesem noch nicht leben. Und dieses schon jetzt nicht mit aller Kraft anstreben. Und das ist was, zu dem ich dich motivieren will in diesem Gottesdienst. Wenn wir so eine tolle Jahreslosung haben, wo Jesus sagt, ich mache alles neu. Dass wir sagen, ja, da warte ich nicht erst, bis ich im Himmel bin. Sondern ich kämpfe jetzt schon darum, dass ich das in meinem Leben verwirklicht. Ich frage mich jetzt schon, Gott, was willst du mit meinem Leben machen? Ich kämpfe jetzt schon gegen die Sünde und gebe nicht auf. Ich nehme jetzt schon in Anspruch, dass Jesus der Sieger ist über die Sünde und mir neues Leben schenkt. Und ich kämpfe gegen dieses kraftlose, laue Christsein. Wir haben die Wahl und du hast die Wahl, im schon jetzt oder im noch nicht zu leben. Was machst du damit? Was machst du damit? Ich mache alles neu, sagt Jesus, und das stimmt. Und er wird das in Ewigkeit vollkommen tun. Das ist unser Trost im Leben und im Sterben. Aber bitte, lass uns gemeinsam da jetzt schon danach greifen, danach suchen. Und ich gebe dir eine Frage mit für 2026. Mir auch. Uns gebe ich die mit. Wie viel von dem, was Jesus in 2026 schon jetzt neu in dir machen will, lässt du zu? Frag dich das. Nimm dir mal Zeit. Vielleicht heute Nachmittag. Und denk über diese Frage nach. Wie viel vegetierst du im Vergänglichen noch nicht dahin? Mach den heutigen Gottesdienst zu einem Entscheidungspunkt, wo du sagst, ich entscheide mich heute, 2026, das zu suchen, was Jesus neu in mir machen will. Das sieht vielleicht für jeden anders aus, weil wir an unterschiedlichen Stellen stehen. Aber ich treffe die Entscheidung, nach Gott zu suchen, mehr als nach allem anderen. Nach seinem Segen, mehr als nach allem anderen. Entscheide dich in einem Gebet
Vielleicht ist auch Buße notwendig. Vielleicht hilft auch ein seelsorgerliches Gespräch, dann such das. Wir sind ja alle so, dass wir das kennen, in diesem schon jetzt und noch nicht zu leben. Wir sind ja alle keine perfekten Leute. Oder such eine Kleingruppe, dass du das gemeinsam mit anderen leben kannst. Oder wenn du eine Kleingruppe hast, dann nehmt euch das bewusst als Kleingruppe auch als Ziel und sagt, wir wollen gemeinsam Gott suchen. Wir wollen diese Dynamik in uns auch entwickeln und pflegen. Und dass wir uns auch gemeinsam fragen, hey, wie können wir zu Jesus wachsen? Und nächste Woche beginnt eine Fastenzeit. Nutzt sie doch auch. Nutzt sie und sagt, hey, ich möchte so in das Jahr starten, indem ich auf Dinge verzichte und mich auf Jesus konzentriere, ihn ganz neu frage, Gott, was willst du tun in meinem Leben im Jahr 2026? Nutzt die Fastenzeit und sei gespannt, was Gott dir da schenkt, wie Gott dir begegnet. Gott hat diese Verheißung gemacht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Und das ist das, was wir erleben werden in der Fastenzeit, wenn wir uns aufmachen. Manchmal anders, als wir denken. Manchmal mit mehr Stolpersteinen, als wir denken. Aber ich bin überzeugt davon, weil ich diesem Wort Gottes ganz fest vertraue und glaube, dass wir ihn finden werden, wenn wir ihn suchen. Und dazu mache ich dir Mut. Ich spreche jetzt ein Gebet und danach haben wir einen kurzen Zeit der Stille. Und da kannst du Gott noch das sagen, was du ihm sagen möchtest. Und nach der Zeit der Stille kommt Madeleine nach vorne, sagt uns noch ein paar Ansagen und dann spreche ich euch den Segen Gottes zu. Aber ich bete jetzt und dann haben wir eine Zeit der Stille. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Dinge neu machst in uns, dass wir dir nicht egal sind, dass du uns nicht verworfen hast, nachdem so viele Dinge so schief gelaufen sind und immer noch schief laufen. Und Jesus, wenn wir in die Welt sehen, dann sehen wir, dass wir es eben nicht selber schaffen als Menschen, dass wir dich brauchen, weltweit und auch für uns persönlich in unserem Leben. Wir brauchen diese Erneuerung. Und ich bete, dass wir danach suchen, dass dieser Hunger in uns entsteht, den Hunger nach dir, den Hunger nach deiner Nähe, immer wieder neu. Ganz egal, ob wir ganz frisch im Glauben sind oder vielleicht noch gar nicht an dich glauben oder schon ganz, ganz lang im Glauben stehen, aber dass wir nie den Hunger verlieren nach dem, was du tust und in unserem Leben tun willst, auch 2026 nicht. Und ich danke dir von Herzen, dass du hörst, auf das hörst, was wir dir jetzt in der Stille sagen. Dir zur Ehre. Amen.
Amen. Der Timo spricht uns jetzt noch den Segen zu.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Er macht alles neu. Amen. Schönen Sonntag.